Ja. Yo, Frank und Simon hier am Start, jeden Tag. Gekauft ist der Podcast, der euch alles sagt. Von Marketing-Moves bis zum verrückten Coup. Die Welt dreht sich schnell, doch wir bleiben true. Wir reden Klartext, kein Bullshit hier drin. Mit nem Lächeln im Gesicht geht die Reise erst hin. Ob Content, ob Zahlen, ob das nächste Ziel. Gekauft mit uns macht es einfach so viel Stil. Yeah!
Podcast. Freuen uns, dass du dabei bist.
Hi, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, du gerne. Du, bevor du dich gleich vorstellst, Markus, wir hatten es gerade mal so einleitend im Vorgespräch. Hast du dir mal Gedanken zu deinem letzten Einkaufserlebnis, positiv oder negativ gemacht?
Ja, habe ich. Meine Einkaufserlebnisse waren jetzt in letzter Zeit eher durchschnittlich. Und da war nichts Auffälliges, aber meine Frau hatte ein sehr negatives Erlebnis. Und zwar hat sie ein paar Schuhe gekauft, die wenig führen. Und hat gekauft bei einem Online-Shop. Die Schuhe haben nicht gepasst, hat retourniert und hat das Geld nicht zurückbekommen. Und dann kam nach 2 Wochen Klarna und sagt, bitte zahl doch. Und dann gab es einen riesen Hin und Her mit, hier Sendungsverfolgung ist doch eingegangen beim Shop. Liegt ja schon seit 2 Wochen und Klarna will natürlich dann immer das Geld einsammeln. Dann war der Fall on hold. Und meine Frau hat recherchiert und die waren tatsächlich der Verbraucherzentrale auch schon bekannt. Und bei Trustpilot eine Bewertung von 1, irgendwas Stern. Und da habe ich gesagt, Schatz, da kannst du dich vielleicht von dem Geld verabschieden, weil so wie sich das liest, ist die Insolvenz nicht weit. Und dann haben wir aber Glück gehabt, dass sie in 2, 3 Wochen später das Geld noch bekommen hat. Aber viele andere werden jetzt wahrscheinlich ihr Geld nicht bekommen, weil der Dev-Shop jetzt gerade in Insolvenz gegangen ist. Und toi, toi, toi drücke ich allen, die da noch offene Themen haben, die Daumen, dass sie ihr Geld vielleicht noch bekommen. Aber das war ein sehr negatives Erlebnis, wo meine Frau auch sagte, das ist doch nicht normal. Sag ich, nee, so soll es definitiv nicht sein, ja.
Absolut, so soll es auf gar keinen Fall sein. Und die Story erinnert mich so ein bisschen an meinen geschätzten Ex-Kollegen, den Martin Öztürk. Wir haben halt immer so diese Geschichte gehabt, was ist der emotionalste Moment im Onlinehandel? Und Martin immer so, wenn der Postmann klingelt. Und ich so, nee, wenn das Geld nach der Retoure wieder da ist. Und das passt genau in dieses Beispiel rein. Und hier gehen Grüße raus an Martin Öztürk. Ich hoffe, du hörst zu und erinnerst dich an unsere gemeinsame Geschichte. Aber es ist genau das, Markus, was du gerade beschreibst. Sam, wie siehst du das?
Ja, eine tolle Geschichte, also eine undankbare Geschichte und in Zeiten wie diesen natürlich nachvollziehbar und schwierig, so eine Insolvenz auch. Auch von mir nochmal ein toi, toi, toi daraus, dass da alles gut und glimpflich abgeht. Markus, was machst du eigentlich, also beruflich, wo kommst du her? Wir wissen schon, Schuhhandel, haben wir mitgekriegt, aber gib doch mal unseren Hörern ein Bild von dir, was ihr da macht und was eure Spezialthemen sind.
Ja, ich bin beim Schuhhaus Max Hitcher beschäftigt. Das gibt es seit 1934. Mein Vater und mein Onkel sind Inhaber, Geschäftsführer und meine Chefs damit, mit allen Vor- und Nachteilen, die das so mit sich bringt. Man soll ja nicht über sich selber so viel erzählen, aber mein Vater nennt mich hier den Digitalpapst. Also insofern, ich bin für die ganzen Projekte und Umsetzungen der Digitalprojekte zuständig. Hab bei uns 2016 den E-Commerce eingeführt. Und was soll ich sagen? Mittlerweile macht das über 50% des Umsatzes aus. Ne, Umsatz ist schön und gut. Am Ende geht es natürlich immer um Ertrag. Aber es ist natürlich schon ein entscheidendes Standbein, was wir uns da geschaffen haben. Und ich hatte Glück, dass ich in dem Fall freie Spielwiese hatte, weil die Konstellation das hergab, dass mein Vater und mein Onkel ihr Geschäft im Sinne von Einkauf, stationär, Steuerung, Filialbetrieb und so weiter weitermachen konnten und ich ein freies Feld im E-Commerce dann vorgefunden habe, in dem ich mich dann austoben konnte und immer noch kann.
Spannend. Sag mal, wie viele Filialen habt ihr?
Wir haben 15 stationäre Standorte, ein Zentrallager und bespielen über 10 unterschiedliche Plattformen.
Das heißt, eigene Webshop.
Ja, wir setzen ganz stark auf Marktplätze. Eigener Webshop auch, ja, aber nicht in dem Umfang, dass es relevant wäre, würde ich sagen, ich sehe den Hebel eher im Marktplatzbereich. Da gibt es aber auch viele Statistiken zu. Ich glaube, über 90% des weltweiten E-Commerces B2C, also zum Endkunden, läuft über Marktplätze. Da ist China ganz großer Vorreiter. In Europa und in den westlichen Ländern gibt es auch viel von den Lieferanten direkt an die Endkunden. Aber da sehe ich die Tendenz nach ein paar Jahren, auch gerade während Corona, wo die sehr gut performt haben, die D2C-Shops quasi, das auch eher rückläufig und die Marktplätze wachsen halt trotzdem. Und als Händler ist mein Anspruch, ich muss da sein, wo die Kunden sind. Und das ist nur klassischerweise auf Marktplätzen, da ist der größte Teil des Traffics.
Spannend. Also ganz anderer Ansatz, Simon, als das, wie der Ingo es hatte. Ingo fährt einen ganz anderen Ansatz. Das finde ich so spannend. Zwei ähnlich geartete Händler von der Größenordnung her, also wenn man jetzt die Anzahl der Filialen sieht, und dann
Ja.
unterschiedliche Ansätze. Sag mal, was mich mal interessieren würde, Markus, wie siehst du den aktuellen, den Schuhhandel in einem Wort momentan? Wo siehst
Reicht
du
da ein
den?
Wort, Frank? Jetzt ja eine
Naja,
philosophische Frage. Gibt es den
ich weiß, Zahl, Mann. Ich muss manchmal einfach nur an überlegen, was ich da so frage. Aber wie würdest du die aktuelle Situation beschreiben? Wie sieht er das? Wie siehst du den aktuellen Schuhhandel gerade?
Also in einem Wort schaffe ich es leider nicht. Auch ein Satz wird schwierig. Wir sehen massive Kaufzurückhaltung. Vor allen Dingen im Bereich der inspirationellen Käufe oder inspirativen Käufe. Das heißt, es ist sehr viel, was gekauft wird, ist Bedarf. Und nur davon können wir ehrlicherweise nicht leben. Und dann kommt hinzu, dass wir mit diesen Umsatzrückgängen, die wir dadurch haben, stationär und Frequenzrückgängen, einer Kostensituation gegenübergestellt sind, die weiterhin steigt. Also wir kommen da von den Fixkosten nicht runter und das macht uns ehrlicherweise große Sorgen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Herbst-Wintersaison einigermaßen gut angelaufen ist. Da müssen wir noch mal gucken, wo die Reise hingeht, aber früher Sommer war nicht schön.
Ich glaube, die Lage, wir hätten die Worte vom Ingo gerade hier in den Podcast kopieren können, Markus. Aber ich freue mich natürlich für euch, dass jetzt die Herbst-Wintersaison ein bisschen erste Luft bringt, wo man sagt, die ist jetzt besser gestartet, als vielleicht der Sommer gelaufen ist. Gefühlt hatten wir auch keinen Sommer, ehrlicherweise. Ne? Also wenn ich so auf meinen Kilometerzähler vom Motorrad schaue, ich bin so ein Schönwetterfahrer, ich gebe es offen zu. Sorry, aber ich bin wenig Motorrad gefahren. Ich finde ja euren Ansatz unglaublich interessant, dass du sagst, hey, wir finden Marktplätze toll, weil da schon die Leute sind. Ne? So, das ist ja oft das Argument. Habt ihr das von Anfang an so gemacht, dass ihr euch auf die Marktplätze fokussiert habt, oder hast du es erst anders versucht? Hattest du einen Shift in deiner Strategie? Wie war da deine Erfahrung in der Zeit?
Ja, wir sind mit einem Aggregator gestartet, quasi ein Dienstleister, der uns verschiedene Marktplätze ermöglicht hat und parallel dazu auf dem Marktplatz unsere Einkaufsvereinigung, das ist schuhe.de von der ANBR. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, okay, die Gebühren, die wir da zahlen, warum machen wir das eigentlich nicht selbst? Und habe mich dann mehr und mehr und tiefer in diese Thematiken reingegraben und die Hürden mittlerweile, um auf Marktplätzen zu verkaufen, sind ja nicht mehr so hoch, so dass ich dann ja quasi Blut geleckt habe und gesagt, ey, das kann ich auch. Vielleicht kann ich es auch besser als der Dienstleister, weil der macht es für viele. Und wenn wir das dann selber machen, haben wir auch festgestellt, ja gut, dann haben wir eh die Infrastruktur. Ein weiterer Marktplatz sorgt zwar für mehr Volumen, aber nicht für entsprechend höheren Aufwand. Also da kann man schon skalieren, wenn es über einheitliche Systeme oder homogene Systeme läuft.
Und aktuell, also ihr habt von Anfang an auf diese Strategie gesetzt. Aktuell auf wie vielen Marktplätzen seid ihr sichtbar?
Es sind über 10. Ist die Frage, ob man jetzt Marktplätze Einzelländer zählt. Insgesamt würde ich sagen 12, ohne jetzt Amazon in mehreren Ländern einzeln zu zählen.
Und in wie vielen Ländern seid ihr dann aktiv? Mal unabhängig, ob das für jeden Marktplatz zählt, aber wenn du jetzt gerade das Internationale, das ist jetzt, wird es ja ganz spannend, ne? Dass ein Händler in deiner Größe auch international geht.
Ja, also wir verschicken europaweit. Einschränkungen stand jetzt noch nur EU an den Verkäufen außerhalb der EU, aber innerhalb von Europa sind wir gerade dran. Da fehlt uns noch eine technische Anbindung an einen Dienstleister, der Verzollung und Verbringung macht. Dann steht das Setup wieder. Wir haben schon mal in die Schweiz verkauft und nach Großbritannien und da wollen wir wieder hin. Hat aber eine Systemumstellung. Da sind einfach die Schnittstellen noch nicht da. Da müssen wir uns leider ein bisschen gedulden. Was nicht so meine Stärke ist.
Aber es ist ja beachtlich, ne, dass ihr in die gesamte EU versendet und jetzt nochmal zwei Nicht-EU-Mitglieder sozusagen mit aufnehmen wollt. Klingt nach einer spannenden Strategie. Die Überlegungen, das zu internationalisieren, auch da, wann ging das los? Wann hattet ihr euch da so orientiert und gesagt, das müssen wir eigentlich machen?
Ja, die Überlegungen waren eigentlich schon während Corona. Wie gesagt, auch da ist die Frage, wie viel Hemmnisse oder Steine bekommt man da in den Weg gelegt. Gab es noch die Umstellung auf das USS-Verfahren? Das heißt, dass ich an einer Stelle für die gesamten Länder in der EU meine Steuern melden kann. Das hat vieles vereinfacht. Und daher haben wir, ja, also eigentlich Anfang der 2020er Jahre angefangen, das zu forcieren. Und die Retourenquoten sind im Ausland halt ganz andere als hier in Deutschland. Muss man immer kalkulieren und im Einzelnen schauen, aber oftmals machen die geringeren Retourenquoten den höheren oder die höheren Portoaufwand wieder wett. Insofern ist das von unserer Seite eine klare Empfehlung.
Spannend, also wirklich, das machen ja die wenigsten Händler in eurer Größenordnung Cross-Border-Selling, ne? Sag mal, unser Podcast heißt ja Omnichannel, also gekaufter Omnichannel-Podcast. Wie siehst du denn persönlich Omnichannel? Passwort oder echte Haltung?
Also es wird oft als Buzzword benutzt, ehrlicherweise. Für mich ist das aber eher eine Einstellungssache. Also dem Kunden ist es am Ende des Tages egal, wo er die Schuhe herbekommt. Ich glaube persönlich, abgesehen von ein paar loyalen Kunden, da muss man vielleicht noch erklären, Hitja selber hat nur zwei Geschäfte, wo Hitja draufsteht, ja. Also wir haben 13 unserer 15 Stores stehen Marken oben drüber. Das sind dann Shop-Partnerschaften oder Franchise-Stores. Das heißt, die Händlermarke Hitja ist so gut wie keinem bekannt. Und das wiederum heißt für mich, da Loyalität aufzubauen, ist relativ schwierig oder einen großen Kundenstamm, weil wir sind zwar verteilt, aber eben mit Hitja nur an zwei Standorten. Und wenn ich das weiß und diese Schwierigkeit habe, ja, dann muss ich eben zusehen, dass ich auf allen Kanälen, wo der Kunde einkauft, also an allen Touchpoints, wie man so schön sagt heutzutage, auch präsent bin. Insofern Omnichannel ja, für den Kunden überall auffindbar zu sein. Ja.
Siehst du es als Handicap, dass du keine Marken oder keine Händlerbindung aufbauen kannst? Oder würdest du heute sagen, ist nicht mehr relevant, weil eure Strategie einfach so gewachsen ist?
Ja, es ist eine spannende Frage. Ich ärgere mich manchmal, wenn ich dann über Kundenbindungstools und CRM-Maßnahmen nachdenke, dass es für Hitja ja relativ schwierig ist. Auf der anderen Seite sind wir ja mit diesen Marken gewachsen, haben da auch eine sehr gute Partnerschaft und haben ja auch über Jahre und Jahrzehnte voneinander gegenseitig profitiert. Also so hoffe ich zumindest, dass unsere Partner das auch so sehen. Und jetzt hat man natürlich mit allen Vor- und Nachteilen dann zu kämpfen, weil wenn eine Marke schlecht performt oder die Kollektion nicht mehr passt für den Markt, dann hängt man natürlich voll mit in der Problematik drin. Also es ist dann nicht so leicht, in einem Garbo-Shop Schuhe von einer anderen Marke reinzustellen, ohne dass man dann Umbaumaßnahmen und Vertragsänderungen einleitet.
Ja, und was mich mal interessieren würde, du hast vorhin gesagt, ihr habt ein Zentrallager. Macht Sinn, wenn ich über Marktplatzgeschäft nachdenke, weil ich da eine saubere Logistik, eine schnelle Logistik aufbauen kann. Aber macht ihr denn über den Webshop heute schon Solche Geschichten wie Ship from Store oder Click and Reserve, das sind ja so diese typischen Themen, wo ich auch versuche, Frequenz oder ja doch Frequenzen mitzuschaffen, um den stationären Handel wieder zu stärken. Ist das für euch auch eine Strategie? Fahrt ihr das schon oder sagt ihr wirklich, nö, wir konzentrieren uns, wenn wir über Online nachdenken, verstärkt nur auf Marktplatzgeschäft?
Auch das ist eine sehr berechtigte Fragestellung, mit der wir uns intensiv beschäftigt haben. Wir haben Ship from Store immer gemacht. Natürlich immer algorithmisch so verteilt, dass wenn die Bestellung Bestand hat, im Zentrallager, dann wird es von da verschickt, logischerweise, weil ich möchte ja nicht meiner teuren Verkäuferin das Päckchen packen, zumuten, wenn ich das in Anführungsstrichen über die Logistik abwickeln kann, über günstigere Prozesse. Während Corona haben wir gemerkt, ein Glück, dass wir das so gemacht haben. Da gab es sogar Anrufe von MitarbeiterInnen, die gesagt haben, ein Glück, dass wir das machen, weil unsere Mitarbeiter sind jeden Tag 1, 2 Stunden in den Laden gekommen und haben Pakete gepackt und haben nicht so viel Kurzarbeitergeld dann beanspruchen müssen. Das war ganz gut, das hat auch geholfen, Personal zu halten. Aber grundsätzlich ist es natürlich teurer und die Kalkulation ist schwieriger, wenn man es aus dem Laden verschickt. Und wir haben einen ständigen Drahtseilakt zwischen, wie viel kann eine Filiale packen, wie viel Ware kann eine Filiale überhaupt abgeben, ab welchem Zeitpunkt wird es kritisch, wann sind die Kunden stationär nicht mehr zufrieden mit dem Angebot und sind da jetzt so unterwegs, dass wir saisonal auf Filialebene steuern, welche Filiale kommt auf welchem Marktplatz wann rein und wann raus. Also an Standorten wie auf den Inseln, auf Föhr oder auf Sylt, brauche ich zwischen März und Oktober keine Pakete packen. Die haben wir quasi nur als Backup, wenn mal ein Überverkauf stattfindet, dass wir dann auf das Sortiment noch zugreifen. Aber im Winter, November, Dezember, Januar, Februar, warum sollen die keine Pakete packen können? Ja? Da ist auf den Inseln sowieso nichts los. Und so haben wir je nach Standort, wie touristisch ist der, wie gut ist der erreichbar, auch für uns, was Nachsortierung angeht, eine Steuerung auf saisonaler Ebene.
Wenn man wirklich Omnichannel fährt, mit, ich sag mal, mit der Einbindung des stationären Handels, wie kriegt man das gebacken? Ne? Also das ist genau das Thema. Weil ja, so mein Ansatz ist ja auch oftmals der, ich kann natürlich auch verstehen, wenn ein Händler sagt, ich gehe gar nicht online. Meine Sichtweise ist dann immer so, du musst zumindest online sichtbar sein, damit du gefunden wirst, damit der Kunde weiß, welches Angebot du hast, damit der Kunde dann auch in den ja, wirklich in den stationären Handel auch reingeht, um dort im Prinzip ja einzukaufen und gegebenenfalls auch Reservierungen, die er dort hat, abzuholen, beziehungsweise festzustellen, Mann, die Ware, die ich dort reserviert habe, die ist ja vielleicht doch nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kaufe aber was anderes. Ne? Und das sind ja alles so Ideen, auch mit dem Return in Store, dass man halt sagt, ich versuche halt auch in der Abgabe im Store wieder Traffic aufzubauen, um Nachverkäufe zu schaffen. Ne?
Ja, also grundsätzlich testen wir alles, was da möglich ist und auf den Markt kommt. Wir waren zum Beispiel auch bei Click and Collect von Amazon dabei. Das war leider vom Volumen her ein ziemlicher Reinfall. Aber gut, so lernt man dann daraus. Und wenn Amazon nicht entsprechenden Werbedruck auf das Thema gibt, dann wird es wahrscheinlich auch im Sande verlaufen. Und ich glaube, man muss sich immer fragen, okay, von wo kommt der Kunde oder was ist seine Motivation oder Intention? Wenn er einen Shop aufruft, dann möchte er höchstwahrscheinlich ein Paket nach Hause geschickt bekommen, weil sonst würde er in den Laden kommen. Also dann würde er den Touchpoint aufsuchen. Wer geht in einen Online-Shop, um stationär zu suchen? Ich glaube, das sind die wenigsten.
Die Diskussion um den, du hattest ja gerade schon gesagt, schwierig, du hast kein CRM, du kriegst von vielen Marktplätzen ja auch die Kundendaten nicht, darfst sie nicht weiterverwenden zumindest, das ist ja alles sehr streng geregelt. Wie sichert ihr euren digitalen Kundenzugang oder anders gefragt, was kostet euch der digitale Kundenzugang? Wenn du sagst, wir haben keine Filialen, jetzt gehe ich mal in so ein Amazon-Modell schnell rein, dann habe ich eine Provisionierung des Deals, dann muss ich noch Werbekosten finanzieren und anzeigen. Das ist ja nicht ganz unerheblich in Summe, wenn man sich den Kostenblock bei dem entsprechenden Marketplace anschaut. Geht für euch die Kalkulation auf und gib uns mal so eine Dimension und ein Gefühl, wo das im Vergleich zu einem Shop liegt. Also zu einem Store, entschuldige.
Ja, also normalerweise spricht man ja von der sogenannten Take Rate, die der Marktplatz hat. Und da ist Amazon im Schnitt, glaube ich, mittlerweile statistisch bei über 42% mit Logistik, mit Retail Media, mit Kommissionen und Gebühren und so weiter. Dadurch, dass wir das alles in Own Logistics haben, also Fulfillment by Seller, fällt die Logistik quasi nur bei uns an. Wir haben die 15% Kommission beim Beispiel Amazon jetzt und bei einer Retoure erhalten oder behalten sie 3% vom Außenumsatz ein. Das ist ärgerlich, aber ich glaube, die meisten Online-Shops müssen auch Geld für Werbung ausgeben. Und ich weiß nicht, ob man bei Google so viel günstiger wegkommt, wenn man dann, also wenn man smart ist und die richtigen Keywords bewirbt, dann ist es sicherlich möglich. Aber es ist dann eher auf Nischenebene oder in Nischen, wo man da Erfolg haben kann. Wir haben den Ansatz, wir sind da ganz klar im Wettbewerb. Das ist auch hartes Brot. Man muss seine Prozesse im Griff haben, weil sonst ist es kostentechnisch nicht abbildbar. Aber wenn ein Wettbewerber von mir meint, er kann den Schuh 10 € günstiger verkaufen, ja, dann verkaufe ich ihn erst als zweites. Und im Zweifel habe ich auch immer noch stationär, um ihn da zu verkaufen. Also wir versuchen da breit aufgestellt zu bleiben und auch im Bereich Marktplätze, unterschiedliche Marktplätze von der Risikoverteilung her zu bespielen. Aber wir wollen mit jedem Paar Schuhe, was wir online verkaufen, auch Geld verdienen und müssen natürlich dann so ein paar Dinge beachten, ne? Also Warengruppen haben unterschiedlich hohe Retourenquoten, Farben. Muss man alles irgendwo mit berücksichtigen. Und da arbeiten wir parallel auch an der Automatisierung, dass die Artikel dann, weil wir immer nur im Rückblick, wir sehen immer nur im Rückspiegel, ob das erfolgreich war oder nicht, weil wir die Retouren abwarten müssen, bevor wir beurteilen können, ob das erfolgreich war, dass wir da eine Automatik reinkriegen, die dann bei erhöhten Retouren den Preis steigert, den Verkaufspreis, und wenn der zu hoch wird, also die Retourenquote zu hoch wird, den Artikel automatisch abschaltet. Das ist so eins der Themen, die wir in den nächsten 2, 3 Monaten automatisieren wollen. Da hängt im Moment der Azubi drin und wühlt Excel-Tabellen. Das ist natürlich noch nicht so sauber.
Okay, das habe ich verstanden. Aber jetzt nochmal, wenn du sagst, Amazon inklusive Logistik rund 42%, habe ich wahrgenommen, vom Umsatz, also vom Außenumsatz 42% gehen weg. Wie wäre das oder wie ist es bei euch in der Filiale, wenn ich sagen würde, mit Personal, mit Miete, also wirklich Gesamtkosten betrachtet, ich gebe einen Schuh ab, wo würdest du die Rate einordnen? Über Amazon, einen Tick unter Amazon? Ist das vergleichbar? Ne? Also ich höre auch immer wieder, Marketplaces sind so teuer, wir machen unseren eigenen Shop. Du hast es ja gerade ähnlich schon angesprochen, dass ihr die Logistik selber macht, also auch eure Tricks in Anführungszeichen anwendet, um Amazon nicht alles Geld in den Rachen zu werfen, was die wollen. Aber wo liegt es im Verhältnis zu einem echten Store in der Innenstadt?
Ja, das ist auch eine Frage, die wir uns stellen. Die Vergleichbarkeit ist nur bedingt gegeben.
Ja.
Also bei einem Verkauf im Store habe ich den vollen Deckungsbeitrag, um meine Kosten zu bezahlen. Da habe ich aber einen ganz großen Teil an Fixkosten. Das heißt, wenn ich die Miete nehme und Personal, ich sage jetzt mal eine Mindestbesetzung, das sehe ich
Ja.
jetzt mal als Fixkosten, um so einen
Ja.
Laden zu betreiben. Dann verkaufe ich Schuhe bis zu dem Punkt, an dem ich die Fixkosten drin habe. Und ab da verdiene ich den vollen Rohertrag und der schlägt sich bis durch ins Ergebnis. Online ganz anders gelagert, weil die Kosten fallen nur an, wenn ich verkaufe.
Ja.
Dafür sind die Kosten im Sinne von, also ich sage mal, wenn man eine Provision nimmt, kann man das mit einer Miete vergleichen. Ja, weil im Center zahle ich ja auch Miete, dass Kunden kommen. Die Provision zahle ich, dass der Kunde bei mir gekommen ist und gekauft hat auf dem Marktplatz. Da bleibt dann unterm Strich nur ein kleinerer Prozentsatz übrig. Ich sag mal, es ist schon schwierig, da einen zweistelligen Margenbereich zu erreichen vor Abzug der Gemeinkosten, also nur die direkt zurechtbaren Kosten. Aber da bleibt unterm Strich was übrig. Und wenn ich jetzt als Beispiel sage, ich verdiene pro Paar, was ich online verkaufe, 5 €, ja, dann brauche ich nur 100.000 Paar verkaufen und habe unterm Strich 500.000 € Ergebnis. Also das ist so die Krux. Ich würde den Umsatz tatsächlich, den wir online haben, auch gerne stationär machen. Hätte ich überhaupt nichts gegen. Aber ich glaube nicht, dass das realistisch ist. Und die Tendenz der letzten Jahre, auch gepusht noch durch Corona, sagt einfach, es geht mehr und mehr Richtung Online. So interpretiere ich das. Und wir das hier im Haus. Und deshalb setzen wir da auf Marktplätze.
Also die Offenlegung deines Rechenmodells da und deiner Gedanken dazu, weil ich glaube, da lässt sich ganz gut nachvollziehen, warum ihr online macht. Ne? Ich fand das gerade sehr plastisch. Ich hoffe, das kam bei unseren Hörern genauso an. Frank, wie siehst du das?
Super, also ich finde das mit einem ganz anderen Ansatz. Wir hatten ja die Woche den Talk mit dem Ingo. Der Ingo geht einen ganz anderen Weg. Der sagt ganz klipp und klar, ich brauche einfach ein weiteres Sortiment. Ich muss mich ein bisschen von Schuhen lösen. Ich brauche ein Kompensationsgeschäft. Finde ich super spannend, einfach mal eine andere Sichtweise auch zu hören. Sag mal, was mich noch interessieren würde, Markus, du hast gerade gesagt, eure Sichtweise geht so ein bisschen mehr Richtung Online. Wo siehst denn du den Schuhhandel in den nächsten 5 Jahren? Stationär, online oder hybrid? Deine persönliche Meinung.
Da könnte ein Wort reichen. Ich sehe ihn geschrumpft. Die Frage ist ja immer, es bleiben wahrscheinlich gleich viele Füße, die beschuht werden wollen. Die Frage ist nur, wie verteilt sich das? Und wenn ich mir andere Wettbewerber angucke, auch was die online machen, und dann noch die Kaufzurückhaltung und die stationäre Situation mit einberechne, wird es da eine weitere Marktbereinigung geben. Das ist unumgänglich. Und mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass wir dann noch da sind, wenn wir über in 5 Jahren sprechen. Und ehrlicherweise ist 5 Jahre auch mit den ganzen KI-Themen und Digital-Themen, die wir haben, ein Zeithorizont, der ist heute nicht mehr vorhersagbar, meiner Meinung nach, weil wir kommen ja, das sind ja diese typischen Denkmuster, die wir haben. Wir haben einen Anker, der Blick in die Vergangenheit und meinen, wir können das so in die Zukunft prognostizieren. Aber exponentielle Entwicklungen lassen sich gedanklich in unserer menschlichen Gedankenwelt schwer adaptieren, weil unser Denken ist nicht dafür ausgelegt. Und da kann noch so viel passieren, wo wir sagen, okay, plötzlich explodiert das oder es bricht total ein. Ja, da muss man irgendwie immer wachsam sein, gucken, was passiert, auch mit den chinesischen Marktplätzen, die da jetzt auf dem Markt sind. Aber ich glaube, die Kunden werden trotzdem Schuhe brauchen. Und mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass sie sie von uns bekommen.
Eigentlich ein guter Ansatz.
Danke, ist nicht alles schlecht, das ist doch super.
Ja, Markus wird Single Source of Shoes in Germany. So.
Ja, du, abwarten die
Aber
Reise.
Markus,
Ich bin, es ist super. Entschuldigung.
Entschuldigung, Frank, weil du gerade die Zukunft angesprochen hast. Und jetzt Amazon ist natürlich ein wichtiger Marketplace für euch neben den anderen, aber was hältst du denn von den ganzen KI-Bestrebungen? Agentic AI, ne? Also ein Stichwort. Also ein Agent sucht jetzt nach dem billigsten Schuh für mich oder so ähnlich. Teilst du das oder ist für dich das Einkaufserlebnis noch ein wichtiges Merkmal, wo du sagst, will ich einen Agenten losschicken oder gucke ich selber? Deine Einschätzung, wo würde uns das hinführen, diese Agenten, die für uns später mal Produkte einkaufen sollen?
Ja, da stelle ich mir die Frage, muss es mir nicht eigentlich egal sein? Weil ob der Kunde jetzt über einen KI-Agenten einkaufen geht und der durchstöbert Marktplätze und Preisvergleichsseiten und wir sind dort vertreten und bieten unsere Schuhe an und er findet uns dort, oder der Kunde entscheidet für sich, hey, ich möchte heute rausgehen, ich möchte ein schönes Eis essen in der Fußgängerzone, es ist gutes Wetter, dann kann ich mir auch nochmal die Sandalen bei Hitya kaufen. Das entscheidet der Kunde. Und ich glaube, in Deutschland sind wir grundsätzlich, was technische Entwicklungen angeht, immer eher hinten dran. Da sind uns andere deutlich weiter voraus. Das heißt, die Adaption wird man in anderen Märkten und Ländern wahrscheinlich schon früher sehen können, wohin die Reise geht. Und das wird Deutschland dann auch noch entsprechend treffen. Aber KI-Agenten ist das große Thema Vertrauen. Und sobald man erstmal Vertrauen gefasst hat, ist es, glaube ich, relativ schnell die Entwicklung. Also ich sage mal als Beispiel, Assistenzsysteme kennen wir ja aus Autos, Google Maps oder Navigationssysteme. Wer von uns guckt heute noch in den Stadtatlas, den guten mit 200 Seiten Straßenverzeichnis? Das macht keiner mehr. Warum? Weil wir das Vertrauen gefasst haben, dass die Assistenzsysteme das können. Und sobald das mit KI-Agenten der Fall ist, wird das mehr und mehr kommen.
Na, es spricht halt schon auch für eure Erfahrung, die ihr gemacht habt, dass du so ein Meinungsbild dazu hast. Also wir kennen auch andere Händler, die hier auch schon andere Meinungsbilder zu KI-Agenten abgegeben haben, aber für dich völlig klar, dir fehlt die Brand in Anführungszeichen oder die ist nicht so stark ausgeprägt, aber der Gedanke über Marktplätze zu verkaufen ist dir nicht fremd. Da hast du dein Vertrauen offensichtlich längst gefasst und insofern ist es dir egal, wo der Umsatz herkommt. Ich kürze das gerade ab, entschuldige, ich will es nicht zu sehr komprimieren, aber absolut nachvollziehbar, wie da eure Strategie euch vorprägt für diese Zeit, wenn die KI-Agenten kommen. Der Meinung bin ich zumindest.
Also ein Gedanken noch an der Stelle.
Ja.
Ich glaube, dass die großen Tech-Konzerne und Amazon verdient sein Geld ja nicht mit Handel, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass die genau wissen, wo ihre Margen herkommen. Und ich glaube, dass Online-Schuh-Einzelhandel nicht der Markt ist, wo sie sagen, oh, da ziehen wir große Margen raus, da werden wir unseren Fokus drauf legen. Also warum nutze ich nicht den Traffic, den ich als Marktplatz sowieso habe oder als Social-Media-Plattform oder als AI-Plattform und mache ein Provisionsgeschäft draus? Dann werden die auf Schuhe weiterhin angewiesen sein und die haben wir. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass es da dass wir nicht von den Großen gefressen werden, sondern dass sie auf uns angewiesen sind. Klar, zu welchen Kosten ist immer die Frage, aber auch da gibt es ja einen Wettbewerb.
Ja, das ist eben das, wenn ich mehrere Marketplaces bediene sozusagen oder nutze, kann ich die Konkurrenzsituation ja auch ausnutzen. Ne? Wenn der eine mit den Provisionen raufgeht oder ein günstiges Retail-Media-Angebot macht, warum soll ich darauf nicht anspringen? Das ist ja dann eine gute Möglichkeit. Ich schaue gerade auf die Uhr. Frank, hast du eine Frage an unseren Gast?
Ich hätte noch so viele Fragen, die ich mir hier gerade notiert habe, parallel. Aber ich glaube, wir müssen eigentlich mit jedem, den wir hier hatten, nochmal eine Folge-Session machen, weil es immer wieder neue Sachen daraus gibt. Also für mich ist die Folge absolut gekauft, um deine Frage zu beantworten.
Ja, gekauft ist es für mich auch. Ich kann an der Stelle sagen, ich glaube, dass die Idee, über Marketplaces zu verkaufen und das so in die Unternehmensstrategie einzubinden, wie Markus das hier tut, bewundernswert ist und einen vielleicht auch für so eine Zeit stark macht, wenn die KI-Agenten kommen. Ich hoffe, unseren Hörern geht es genauso. Markus, vielen Dank für den wirklich sensationellen Beitrag, den du hier geleistet hast und für die Offenheit, mit der du hier gesprochen hast. Hat uns sehr gefreut. Frank, ich darf die letzten Worte dir geben.
Ja, ich bedanke mich auch nochmal, Markus, an dich. Wir laufen uns ja immer wieder mal zeitnah über den Weg. Und ja, ich bedanke mich bei allen Zuhörern und ja, schiebt auch mal vielleicht Ideen rein, wen ihr gerne mal hören würdet aus eurer Sicht. Finde ich auch mal einen ganz spannenden Ansatz. Deshalb, ich habe zwar eine Menge Ideen, wen wir noch so einladen werden, wobei wir ja dieses Jahr schon fast durch sind, ne? Und hört sich so an. Als wenn wir wirklich schon am Ende sind. Aber nein, bringt uns einfach nochmal vielleicht auch ein paar Vorschläge mit rein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder rein hört, wenn es da heißt, gekauft der Omnichannel Podcast. Vielen Dank an euch.